Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 99 im Podcast für Schutz und Sicherheit. 99, die Folge 100 wirft ihren Schatten voraus. Dazu noch genaueres im Abspann. Jetzt aber erstmal den zweiten Teil der Podiumsdiskussion bei der Nürnberger Sicherheitskonferenz im April. Dazu erstmal viel Spaß.
Frage oder?
Nee, eigentlich nur ein Vorschlag, was man vielleicht auch noch für die Zukunft ändern könnte. Natürlich Qualifikation vorausgesetzt, den privaten Sicherheitsmitarbeitern einfach ein paar mehr rechtliche Kompetenzen einräumen. Nicht wie der Polizei, aber also man muss schon sagen, man hat doch sehr wenig Handlungsspielraum. Wohlgemerkt, die Qualifikation vorausgesetzt, also die Hauptleute da, das ist vielleicht nicht so der richtige Ansatz, aber.
Gut, da müssen wir dann schon sehr enge Grenzen und auch sehr enge Bereiche und weil jetzt jemand mit 34a hier halb Polizeirechte zu geben.
Nee, deswegen sage ich ja, entsprechende Qualifikation, also sollte schon eine Berufsausbildung dahinter stecken, denn vom Wissen her ist es ein bisschen anders.
Aber in welche Richtung sollte das denn gehen, dass ich den festnehmen darf oder Bußgelder erheben oder was?
Ja, so ein Zwischending zwischen Polizeirechten und den derzeitigen Aufnahmerechten. Denn letztendlich, was machen wir denn in der privaten Sicherheit? Wir unterstützen maßgeblich auch die Polizei, entlasten die einfach.
Ja? Da gibt es ja diese Polizeihelfer, die dann von Polizei sind. Also ich persönlich, wie wir die Leute kennen, das ist keine gute Idee. Ja. Also für Qualifizierte kein Thema, aber wir haben halt nur noch mal das Klientel, die wir haben im Moment und da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre. Aber jetzt die Frage.
Muss man mal das Thema aufgreifen?
Ja,
dass man dann auch Fußgänger schreiben darf.
Und wenn ich jetzt mal angucke, es gibt ja so diverse Plattformen auch auf Facebook, die täglich Informationen bringen, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Wenn ich die aber alle füttere mit da ist nichts passiert, da ist nichts passiert, da ist nichts passiert, ja, da haben wir es geklärt, da waren wir schlichten, dann kann ich da ja auch drüber berichten. Und wenn sich das etabliert, dass ich sage, so, da ist ein Festival gewesen, da ist aber nichts passiert. Da war eine Gruppe, die war ein bisschen aggro. Aber unser Sicherheitsdienst hat das gelöst.
Interessiert keine Leute, wollen nur Negatives hören.
Ja, aber ich kann da auch nicht sagen. Ich muss das nicht in der Bild oder auf Spiegel Online geben. Ja. Aber wenn ich die Sicherheitsplattformen, die über solche Sachen ja auch berichten, nehme und sage, bitte hört doch mal auf, nur das Negative zu bringen, bringt auch das Positive, dann erreiche ich ja genau meine Zielgruppe und sage, hier, ihr Lieben, jemand, der in die Ausbildung geht, der guckt sich ja andere Portale an. Und wenn da auch mal steht, hey, Sicherheitsdienstleister, da sind auch Menschen, das glaube ich schon, dass das so
ist.
Also bei uns auf dem Marktplatz dürfen alle sehr positive Dinge berichten. Alle eingeladen.
Also positive Berichterstattung.
Da kann ich jetzt ein bisschen mit einhaken, aus der täglichen Praxis auch. Gerade wenn der Sicherheitsdienst wieder als erster vor Ort war, und ich weiß jetzt nicht, ob es hier jemandem auch schon mal passiert ist, ist es häufig schon mal so vorgekommen, dass gerade die Polizei das dann selber nämlich als positive Bilanz dann wertet, den Einsatz, anstatt dass der Sicherheitsdienst dann nämlich derjenige war, der das gelöst hat. Und weiß nicht, das wäre jetzt dann so ein Punkt, wo ich jetzt damit ansetzen würde auch. Vor allem Bezug auf Medien, finde ich jetzt, müsste eigentlich mehr diese Dachverbände wie BDWS und PVMS einfach mal ein bisschen mehr Infokampagnen starten für die Bevölkerung. Es ist ja so, die Jugendlichen und was sehen sie als erstes vor der Disco? Da sehen sie irgendwie jemanden, da steht Security drauf. Jetzt tun sie gleich dann nicht so mal differenzieren oder können es auch gar nicht. wer ist das jetzt eigentlich? Was macht der? Was hat er für eine Ausbildung? Da stellen die sich nicht die Frage, sondern die sehen das oder lässt mich am besten gar nicht rein, der redet mich blöd an. Und da ist natürlich auch so ein Bild dann, was vielleicht wir nicht wollen. Die, die hier sitzen, wir wollen das nicht, wir wollen uns abheben. Wir sind Profis, wir wollen Qualität leisten. Aber das müssen wir oder die Dachverbände natürlich dann auch in der Bevölkerung streuen.
Das ist ja das, was ich schon gerade gesagt habe. Ja, wir müssen wirklich in diese Ausbildertage mit reingehen. Dass man sagt, okay, wir leisten Pionierarbeit wirklich in den Schulen mit dabei. Es gibt ganz gewisse Unternehmen, die haben diese Möglichkeit schon erkannt. Ja, die nutzen diese Plattform auch schon. Da müssen wir jetzt irgendwo hin. Da gebe ich Ihnen recht, da muss sicherlich vom Verbandswesen irgendwo was aus passieren, dass wir mehr aufklären. Was ist eigentlich der Sicherheitsberuf? Nehme ich gerne mit. Ja, werden wir mit Herrn Zitzmann
in der Liste. Das ist ja so eine Gemeinschaftssache. Ich sage jetzt nicht nur hier, sondern allgemein jetzt von den Verbänden. Ne?
Also das ist generell, ja. Bin ich auch immer dafür.
Erst ganz hinten. Ja.
Also ich bin jetzt beim privaten Bildungsträger. Wir sind schon seit Jahren auf Berufsbildungsmessen vertreten mit dem Stand. Der VSW ist auch ab und zu mal irgendwo zu sehen. Der BDWS bei größeren Sachen vielleicht mal. Aber der normale Sicherheitsdienstleister, den sieht man da nicht so oft. Also kann man immer nur sagen, das ist eigentlich kein Problem finanziell. Die wollen natürlich eine Standgebühr haben, aber die Berufsbildungsmessen sind da natürlich auch nicht so teuer. Das geht. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer IAA oder sowas. Das geht schon. Also da kann ich das jedem nur empfehlen. Da kommt auch wirklich Interesse. Und da wäre ich glücklich, wenn ich mal einen Standnachbarn hätte, der so aus dem gleichen Bereich kommen würde. Und noch eine Ergänzung zu den Erweiterungen der Rechte. Ich sehe da hauptsächlich Problematik im öffentlichen Personennahverkehr, bei Kontrollen oder sonstiges, dass man da noch vielleicht an den Regeln arbeitet. Jetzt keine zusätzlichen Rechte, aber dass man da Rechtssicherheit ein bisschen mehr bekommt.
Das Hausrecht da genauer definiert. Genau. So, jetzt muss die Reihenfolge einhalten.
Okay, also vielleicht erstmal nur, um klarzustellen, weil du sagtest, nur weil ich jetzt im öffentlichen Dienst jetzt bin. Ich spreche nicht für den öffentlichen Dienst, ich spreche als Christian Saretzky, als Privatmann. Und ich spreche auch als jemand, der aus der Sicherheitsdienstleistung kommt, als Sicherheitsmanager und verschiedene Facetten gesehen hat. Weil hier so vorhin so ich hatte so den Eindruck, ne, das mache ich nicht. Was mir allerdings auffällt, ist, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Das Ansehen des Berufsbildes. Das hat mich auch persönlich tierisch geärgert. Was wir aber konkret machen können, ist jeder Einzelne von uns Aufklärung zu machen. Nicht nur die anderen, nicht nur die Verbände und so weiter. Das fängt schon damit an, wie wir auftreten, wie wir sprechen, wie wir mit den Mitarbeitern haben, dass wir uns eigene Regeln aufstellen. Das war auch immer mein Anspruch und auch überall habe ich mich als nichts Besseres oder Schlechteres gesehen wie jeder Mitarbeiter. Auch als Führungskraft war ich eigentlich jedem Mitarbeiter dankbar, der diesen harten Job gemacht hat. Warum? Weil ich selber diesen Job auch mal gemacht habe. Ich fand es auch großartig, dass zum Beispiel Vorgesetzte auch mal so ein Training Day machen. Rausfahren und sich mal angucken, was es eigentlich da vor Ort heißt. Und auch mal so eine Schicht mitzumachen. Ja, das ist auch etwas zum Thema der Aufklärung. Im Bereich Verbände, Aufklärungsarbeit finde ich genauso. Aber ich war auf so einer Jobmesse. Und ich habe damals in Leipzig mit einem Regionalleiter neben den Ständen gehabt. Und es waren wirklich, wir haben Strichlisten, auch vom öffentlichen Dienst, Strichlisten gemacht, wie oft uns die jungen Leute und die Eltern gefragt haben, kriege ich eine Waffe? Ja? So, und dann ging es halt auch weiter. Auch Fragen, die auch ehemalige Kameraden von der Bundeswehr, die schon so wirklich, wir haben uns schon so oft die Lippen gebissen, weil wir haben ja wie ein Magnet gewirkt, natürlich. Das haben sie aber immer bei allen Berufen. Ja? Das ist nun mal so. Da muss man ein Bild darstellen, damit muss man klarkommen und diesen Willen, diesen Ehrgeiz haben, ein anderes Bild darzustellen. Dass es schwierig ist, genauso wie Sie es gesagt haben. Das kann ich Ihnen komplett nachvollziehen. Das haben Sie aber auch in Berufen wie mein Vater als Arzt. Was glauben Sie, was da für Vorstellungen teilweise herrschen? Wenn er so Ärzte in Praxis hatte und so weiter, was der da für Storys erzählt hat zu Hause. Oder Leute, die in Rettungsdienst kommen, die denken, ich mache einfach mal immer Blaulicht an. Ja, weil es einfach cooler ist. Ja, so. Und das haben wir überall. Ja, das ist Überqualifikation, Übersensibilisierung, erreichen Sie die richtigen Zielgruppen. Und da muss ich nochmal wiederholen, unten ansetzen, bei der Basis, der mein Geld verdient. Das ist das Allerwichtigste.
So, jetzt wird's langsam kompliziert zum Folgen. Erst der Marcel.
Tatsächlich, ja.
Nee, alle hier. Meldungen der Weihnachten.
Also vielleicht nochmal ganz kurz mit der Präsenz auf Messen. Ich glaube, da muss man noch ganz deutlich unterscheiden, was man eigentlich erreichen will. Also wenn wir das Berufsbild anders darstellen, dann sehe ich das als Verbandsarbeit an. Also dass es eigentlich nur um das Berufsbild geht, wenn es jetzt um die Akquirierung von Kunden oder beziehungsweise von Mitarbeitern geht, dann sind natürlich die einzelnen Unternehmen gefordert. Aber ich glaube, überhaupt sich mal darzustellen, sehr positiv darzustellen, auf Messen, in den Medien, darüber zu berichten oder vielleicht über den Verband, um ihnen jetzt Arbeit aufhelfen zu wollen. So ein Facebook-Account oder so, wo jeder junge Mensch heute drauf geht. Also man kommt solche unter heutzutage ohne Facebook überhaupt nicht mehr klar. Wenn ich ein Berufsbild neu prägen möchte, dann muss ich in irgendeiner Form dieses Berufsbild auch, sag ich mal, einheitlich darstellen. Ich glaube, einzelne Unternehmen haben da wenig Chance, beziehungsweise zeigen wieder gerade, wie divers eigentlich die Branche teilweise ist, also wie unterschiedlich von der Qualität die einzelnen Unternehmen sind. Und da ist, glaube ich, also die Hoffnung in einen neuen Verband, ja, weil man da irgendwie nochmal neu anfangen kann, glaube ich, ist ganz gut, sich darzustellen. Und der zweite Punkt vielleicht noch ganz kurz, obwohl er jetzt nicht direkt was mit dem Berufsbild zu tun hat, was man sich auch mal überlegen könnte, wir haben ja auch, also du hast ja gerade nochmal gesagt, so wie treten wir auf und von der Sprache, dass man auch vielleicht mal überlegt, von der Verbandsseite aus, auch wenn es keine festen Normen sind, aber so bestimmte Themen mal aufzugreifen und zu bearbeiten. Also wir klagen ja alle drüber über nicht einheitliche Sprachgebräuche und dergleichen. Ja, da kann man zum Beispiel auch mal überlegen, ob so ein Verband bestimmte Themen aufgreift und sagt, wir versuchen für unseren Verband zumindest bestimmte Qualitätsstandards zu machen, ähnlich wie ja mit der 77-200, bestimmte Regelungen aufstellen. Wir haben heute über den Wirtschaftsgrundschutz gesprochen und dergleichen. Ich weiß, alles Wahnsinnsarbeit. Aber so bestimmte Themen nach und nach einfach mal bearbeiten und sagen, die greifen wir als Verband auf. Und dann haben wir so eine für uns zumindest einheitliche Regelung für die Angehörigen oder Mitglieder der Verbände.
Aha.
Oh ja. Also Punkt 1, Zeitungsartikel haben wir sehr oft, also ich kann das ja bei unserer Region erwähnen. Wir arbeiten bei uns sehr viel mit den Kommunen und die Bevölkerung. Wir machen sehr viel City-Streit und so solche Sachen. Und sind mehrere Jahre schon in Folge wieder gebucht worden, weil die Bevölkerung sagt, gerne wieder, wir sind freundlich, nett und so weiter. Radioberichte kamen halt, dass das was das Positive. Messe sind wir eigentlich auf allen Jobbörsen, wollte ich schon mal sagen, bei unserer Region.
Ja,
es gibt
ja welche, ich sag
nur. Ne? Wir haben oft die Kombination erstmal, dass wir mit mehreren Leuten hinfahren auch, also zeitweise mit 8 bis 10 Leuten, sind vor der Polizei, vor der Bundeswehr der stärkst frequentierteste Stand immer komischerweise. Also das Thema Interesse ist schon von der Jugend da, sehr stark sogar. Also wir sind teilweise mit 8 Leuten da und die Raucher haben in den 8-9 Stunden eine Zigarettenpause. Mehr kommen ja nicht. Also wir haben teilweise 70 bis 80 Bewerbungen dabei gehabt und das ist schon Hammer gewesen.
Okay.
Also das ist ein Thema. Wir haben auch auf den Jobbörsen teilweise auf der anderen Seite, aber vom Veranstalter, der gar nicht mal einfach Sicherheitspersonal da rumlaufen haben wollte, auch vernünftig gekleidet, was wir auch artikulieren konnten. Also das gesamte Paket kann man schon sehr gut hinbekommen. Man muss es umsetzen. Nur jetzt muss ich halt doch mal an die Großen manchmal noch mal ein bisschen gegenschießen. Wir haben jetzt 2 Mädels gehabt, die bei uns die haben uns als Fachkräfte angefangen, 3 Jahre im Bankdienst. Und das war einer von den Top 10. Und die haben erstmal ein halbes Jahr bei uns wieder lernen dürfen, weil die konnten gar nichts. Und mittlerweile sind sie fit, aber von der Praxis etwas schwierig.
So, das ist so eine Geschichte, die wir, denke ich, von Verbandsseite mal angehen sollten, wie so eine Ausbildung auszusehen hat, dass nur erstmal die gesetzlichen Regularien eingehalten werden. Stichwort Berichtsheft und solche Geschichten, Stichwort Ausbildungsplan. Das ist ja in vielen Firmen eher so
vernachlässigt.
Ja, so kann man es auch ausdrücken, wenn vernachlässigt, wenn es überhaupt bekannt ist, dass sowas gibt. Bis zur Anmeldung, zur Prüfung, muss Berichtsheft ja vorgelegt werden, muss und dann mal schnell 3 Jahre nachgeschrieben werden. Ja, also das sind alles Punkte, die man da zu beachten hätte. So, jetzt hier.
Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Zeit auch ganz gespannt zugehört. Und,
sehr gut.
Also ich bin nicht eingeschlafen, nein. Nein, aber sag mal, wenn ich jetzt mal für mich eigentlich so ein bisschen zusammenfasse, es geht jetzt hier, sage ich mal, um das Bild, sagen wir 2020 und ich sage mal grundsätzlich kann man die Themen, die angesprochen worden sind, ja schon ein bisschen differenzieren. Es geht ja zum einen, sage ich mal, die Außenwirkung auf unterschiedliche Zielgruppen, also sei es hinsichtlich der Kundenakquirierung, auf der anderen Seite natürlich Fachkräftemangel, also meine zukünftigen Mitarbeiter. Wenn ich das kann und auch natürlich halt das Ganze Qualität und abheben, sag ich mal, von denen, die vielleicht nicht so gut sind, sondern hier irgendwie einen einheitlichen Stand. Führt mich aber wiederum zu der Erkenntnis, so wie es auch in anderen Branchen üblich ist, die Einführung eines Gütesiegels, das wurde ja, glaube ich, durch Sie schon angesprochen, was ich, glaube ich, auch unglaublich hilfreich finde, sich einerseits, sag ich mal, als Qualitätsstandard, der natürlich etabliert werden muss, das wird natürlich auch eine Weile dauern, aber diesen einzuführen mit entsprechenden Zertifizierungen, der natürlich hier aber auch, sag ich mal, im Bereich, sag ich mal, von Ausschreibungen oder Kundenanforderungen auch weiterhilft, weil ich sage mal, das Thema Dokumentenprüfung ist natürlich kürzer, als wenn ich versuche, meinen, sag ich mal, zukünftigen Auftragnehmer nochmal im Detail zu prüfen. Hilft mir natürlich, sag ich mal, auch in der Entscheidung letztendlich. Und man hat hier natürlich auch die Möglichkeit, sich hier, sag ich mal, von denen abzuheben, wo es halt nicht so gut läuft. Wie gesagt, das ist eigentlich so mit der, sag ich mal, die Quintessenz, die ich daraus ziehe und was ich auch, sag ich mal, in anderen Bereichen sehe, Branchen, ob das jetzt das Gesundheitswesen ist oder ob das jetzt, sage ich mal, die IT ist oder ob das jetzt auch andere, auch die Automobilbranche hat ja dazu auch einige branchenspezifische Standards definiert und fordern die auch natürlich entsprechend ein.
Ja, ich möchte jetzt aber mal zu den anderen Punkten, weil es ja gefallen ist von wegen mit dem Spruch, ja, kriege ich da eine Waffe? Das ist immer so ein Start, was wir vorhin besprochen haben, was ich gesagt habe. Bezug nimmt auf die Bewerber, auf die jungen Auszubildenden, kriege ich da so eine Waffe am besten gleich. Thema Zuverlässigkeitsüberprüfung auch. Also ich habe aus der wirklichen Praxis erfahren und sehr geschockt sogar, was teilweise wirklich für Leute in dieser Branche arbeiten dürfen noch. Und es ist teilweise so unterschiedlich, in München zum Beispiel das KVR, da haben sie mal einen Bonbon vielleicht nochmal, dann dürfen sie überhaupt nichts mehr machen. Und in Lüneburg, da sind sie wegen Rauch dran gewesen und sie dürfen arbeiten. Das ist so ein Punkt, wo ich jetzt vielleicht sogar unter mehr rechtliche Kompetenzen, dass ich abrufen kann, was hat der gegebenenfalls über die behördliche Überprüfung, ob der überhaupt dazu wirklich geeignet ist. Und da muss man eigentlich auch ein bisschen den Staat mehr in die Pflicht nehmen, weil wenn es so krass kommt, dass ich jetzt sage, ich habe jemanden eigentlich, der ist schon mal verurteilt worden wegen Raub, dann passt irgendwas nicht, dann kann das nicht sein, dass der in dieser Branche arbeitet. Weil genau dieses Berufsbild wird dann genau dadurch wieder verschlechtert.
Aber Sie wünschen mehr Regulierung im Endeffekt, ne?
Dass eine stärkere Regulierung, dass der Unternehmer dann natürlich auch qualitativ wirklich sagen kann, passt gar nicht. Und da ich ja mit Ihnen auch vorhin gesprochen habe, Bezug nehmend auf mein Studium Wirtschaftspsychologie, kriegt man im zweiten Semester schon gelernt, wie wähle ich überhaupt qualitativ Personal aus, schon alleine im Gespräch. Und das finde ich, da müssen wir oder als die Unternehmer generell auf der Arbeitgeberseite ein bisschen auch in der Pflicht sein, sich weiterbilden und dementsprechend auch verantwortungsvoll das Personal auswählen. Nur dadurch, wenn nämlich dann so ein Spruch kommt, kriege ich da eine Waffe. Den stelle ich gar nicht ein. Ich sage Ihnen jetzt auch, warum. Das ist auch so ein Praxisbeispiel. Derjenige wird immer Maßnahmen überschreiten. Der wird in einer Maßnahme leider falsch reagieren. Hat den Hintergrund, weil er einfach persönlich schon mal ganz anders rangeht, als wie jetzt einer, der vielleicht ein bisschen besonderer ist. Und dadurch kam das Beispiel auch, wo wir leider auch schon mal hatten, dass diejenigen wirklich schon mal verletzt haben, Bandfessel angelegt haben, ohne rechtliche Begründung.
Wir brauchen gar nicht verschiedene Ordnungsämter nehmen. Bei der Sicherheitsfirma, bei der ich früher gearbeitet habe, gab es zwei Fälle. Hat einer eine Videokassette damals nicht zurückgebracht, wurde wegen Unterschlagen und verurteilt. Wert damals 10, 15 Mark, was auch immer, durfte nicht mehr arbeiten. In derselben Firma durfte einer arbeiten, der wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Also nicht ohne Bewährung, sondern mit Bewährung. Aber trotzdem heißt es, dass er mehr als 10.000 Euro unterschlagen haben muss. Und der durfte arbeiten. In derselben Firma, am selben Ordnungsamt.
Also ich finde persönlich, dass man da eigentlich den Staat mehr in die Pflicht nehmen müsste, auch zu sagen, das entweder einheitlich, dann vor allem auch wirklich sauber, dass der Unternehmer da auch ein bisschen Einfluss nehmen kann, weil im Endeffekt, bei der Luftsicherheit ist es ja genauso, wo ich weiß, da wird immer hier in Nürnberg die Regierung von Mittelfranken eine große Überprüfung gemacht, ansonsten kann ich da gar nicht arbeiten, wenn da irgendwas ist.
Ich hatte vor 2 Monaten eine Schulung in Frankfurt, 34a, Da waren vier Leute drin, keiner konnte Deutsch. Und eine von denen war der Chef einer Sicherheitsfirma, die seit Jahren in Deutschland arbeitet.
Das ist...
Die waren in der Sicherheitsfirma.
Ich will gar nicht
wissen, ob es da ist. Nee, aber... Ja, vielleicht würde mir jetzt auch noch... IHK heimgeschickt, aber wie kann er seit Jahren als Sicherheitsfirma arbeiten, ja, ohne 40a, kein Deutsch? Also
jetzt haben Sie noch einen Punkt angesprochen, wenn ich den noch kurz ansprechen darf. Das ist für meine Begriffe auch so ein Punkt, um Qualität zu steigern, dass die Ausbildungsinhalte auch schon mal angepasst werden auf gewisse praktische... Handlungsweisen, sage ich jetzt mal. Also es gibt Leute bei uns, generell jetzt, wo ich schon festgestellt habe, die können keinen sauberen Bericht schreiben.
Ja.
Und das sowas sollte eigentlich mit irgendwo in Ausbildungsinhalten mit drin sein, dass ich schon mal weiß, wie bei der Polizei auch, so würde ich vorgehen, bei irgendwelchen Berichten Protokoll schreiben, damit es auch normalerweise...
Entschuldigung, haben Sie Polizeiberichte schon mal gesehen?
Wahrscheinlich, okay. Ich arbeite bei der Bahnsicherheit, von so, daher okay. Ist es genau das Gleiche, ich weiß. Aber im Endeffekt, man sollte es trotzdem aufnehmen, weil teilweise das, was die Leute auch wirklich abgeben würden, wenn man jetzt selber nochmal drüber schaut, das können sie gar nicht zum Staatsanwalt abgeben oder zum Ding, würden sich selbst belasten.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, zum Beispiel im Rahmenplan Meister für Schutz und Sicherheit steht noch drin, dass man den Leuten erklären soll, was Hardware und was Software, was ein Computer ist. Ja, weil es vor 15 Jahren scheinbar keiner wusste. Heute ist das völlig lächerlich. Ja, also von daher ganz wichtig, dass man das mal anpassen würde. So, jetzt habe ich leider den Überblick verloren.
Ja. Zu Ihnen, ich stimme Ihnen zu. Also größtenteils zu den Regularien würde ich mir wünschen, vielleicht sogar EU-Standards. Wir reden ja in Deutschland und Österreich immer darum, wie sollen wir das alles machen, wie ist das jemals möglich. In Österreich höre ich ganz oft, es ist unmöglich durchsetzbar, Ausbildung etc. Es gibt EU-Länder, da funktioniert das seit Jahren, die haben diese Systeme, die funktionieren super. Hier könnte man sich da was abschauen, könnte gemeinsam EU-Standards vielleicht entwickeln, was so Regulationen angeht. Hätte auch den Vorteil, wenn wir uns in Deutschland das Problem lösen, in Österreich nicht, kommen die Österreicher zu Ihnen zum Arbeiten und andersrum. Damit wird es dann wieder umgangen. Das wäre wünschenswert. Und der zweite Teil, glaube ich, führt uns wieder zurück zum Berufsimage. Ich denke, viele Arbeitgeber würden Ihnen zustimmen, dass solche Personen eigentlich gar nicht da arbeiten sollten und die würden sie normal auch gar nicht nehmen. Das Problem ist, sie brauchen händeringend Leute, weil sie zu wenig Bewerber haben. Darum sind diese Leute, fallen nicht durchs Raster, und wenn man wieder besser auswählen könnte, wenn es berufsbild attraktiver wäre, wenn man mehr Bewerber hätte, dann könnte man da strenger aussieben und mehr Leute würden mitmachen.
Darf ich da kurz darauf antworten dann? Oder? Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass im Moment es wirklich so realitätsgemäß auch ist. Die Arbeitgeber brauchen dringend Mitarbeiter. Das Problem ist, ich kann nicht A sagen und B aber nicht machen. Das heißt, wenn ich Qualität haben will, muss ich auch Notfall desinvestieren. Klipp und klar.
Bei der Zuverlässigkeit Überprüfung würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Weil wir hatten den Fall gehabt, wir haben Teilnehmer gehabt, da hatten Lehrgang besucht, eine Prüfung bestanden, alles war toll. Der Staat hat bezahlt, auch alles toll. Drei Tage später kam der Prüfling wieder zurück zu unserer Teilnehmer und hat gesagt, er darf nicht arbeiten, weil die Überprüfung nicht funktioniert. Problem war, es war ein Deutsch-Amerikaner, also sprachlich hatte er gar keine Probleme. Das Problem ist, dass er nicht lange genug in Deutschland gewohnt, dass er überhaupt eine Überprüfung hätte gekriegt hätte. Und da sage ich mir auch, kann man die Prüfung nicht vorher machen?
Geht nicht, weil Fall bekannt.
Einen anmeldet, der eine Sachkundeprüfung hat.
Mir ist ein Fall bekannt, da wurde jemand von der Arbeitsagentur die Fachkraft externe Prüfung finanziert, ja, der im Gefängnis gesessen ist wegen, ja, Drogenschmuggel.
Ja, gut, okay, aber das ist ja eins, was ich als Führungsmann
ja, ja, der ist mit Sicherheit zu, als Zuverlässigkeit.
Ja, aber der jetzt als Ausbilder.
Ja, ja. Der ist jetzt Kurierfahrer.
Ja, der arbeitet für die Sicherheitsschule jetzt als Ausbilder.
Weil auch das Beispiel kam nach dem Sicherheitsgesetz eigentlich ja so, dass man selber mal anfragen kann, wo kommt meine Unbedenklichkeit wahrscheinlich nur 5 Jahre möglich. Ja. Warum ist das nicht möglich nach mir und bei mir auch? Was wäre vielleicht so ein Ansatz, um das mit dieser Überprüfung zu machen, dass man da sich so ein bisschen langhangelt und sagt, was bei der Luftsicherheit geht, warum geht das nicht auch bei der normalen Sicherheit nach hinten rein?
Ja. Ich denke, es ist jetzt ja schon seit Dezember 16 ein bisschen besser geworden, auch mit diesem Verfassungsschutz überprüfen, diese Geschichten. Vorher war das alles noch deutlich entspannter. Aber was jetzt so am Land in den Landratsämtern läuft, ist eh immer noch so ein bisschen, die großen Städte haben es im Griff, aber die Landratsämter, lass ich mal so stehen. Ja. So, Fragen, Wünsche, Anregungen?
Ich hätte eine.
Bitte.
Wir haben ja tolle Regularien. Wir haben ja tolle Gesetze. Das Thema sind die Konsequenzen. Marktbereinigung fängt immer dort an, wenn es Konsequenzen gibt. Das ist ja das, wo ich sagte, den Zuständigkeitsbereich. Und dann würden Sie auch in Ihrem Business es leichter haben. Und die Auftraggeber hätten auch leichter zu erkennen. Gütesiegel, tut mir leid, Daniel, da bin ich immer vorsichtig, ne? Weil da gibt es der und die Bude und der sagt, oh, der ist super. Und da fängt schon wieder diese Subjektivität an. Wir haben super Fachkräftequalifikation. Wir haben ISO-Normen. Aber wer kontrolliert das tatsächlich neutral und unbefangen? Das ist doch das Thema. Und wenn Sie da eine unbefangene Marktregulierung haben, dann haben Sie es leichter und Sie würden dann auch, egal welche Größe das ist, jedes Unternehmen, ich spreche jetzt vom Gewerbe, was ich verhindern möchte, ist, dass man dieses Groß, Klein und, ist auch irrelevant. Wir sind in einem oder einem Sicherheitsgewerbe. Sie haben es dann leichter, sich zu identifizieren und auch der Auftraggeber, der ausschreibt, der hat dann auch klare Identifikation. Wir müssen einfach nur diese konsequent die Leute im Endeffekt aus dem Markt entfernen, die das ja ausnutzen. Das ist doch das Hauptproblem. Und das machen Sie ja auch, indem Sie hier sitzen zum Beispiel. Sie geben doch das Wissen auch weiter.
Darf ich da einmal kurz eingreifen?
Jederzeit.
Ja, gut, dankeschön. Nein, gerade mit dem Gütesiegel. Ich sage mal, es gibt Zertifizierungen, DIN 77200, die jetzt wieder neu mit auf dem Markt ist, oder die 9001. Jeder weiß, wie leicht man an solche Zertifizierungen kommen kann. Das sind ganz gewisse Geldbeträge, die da teilweise noch überwiesen werden. Dann werden die Handbücher vorgefertigt und dann bin ich zertifiziert. Das Gütesiegel soll nachher sicherstellen, dass wirklich diese Zertifizierung gelebt wird. Das ist der Sinn und Zweck des Gütesiegels. Wir werden nicht mehr überprüfen. Das steht uns auch gar nicht zu, dass wir sagen, okay, das ist ein Handbuch, danach musst du dich halten, du hast einen Ausbildungsplan zu verwirklichen, einen Schulungsplan und. Sondern für uns ist es wichtig, dass es wirklich gelebt wird. Weil normalerweise ist es so, nach einem Jahr, wenn ein Audit wiederkommt, dann wird das wieder hervorgekramt, da tippelt wieder was ein. Muss ich jetzt dazu sagen, ich kenne es selber. Ja, also ich bin auch in so einer Situation mit groß geworden, wo wirklich kam überhaupt gar kein Thema, das machen wir schon. Ja, also hier haben sie das Handbuch, ja, Rest kriegen wir schon hin, dann wird es dann so umgefurmelt. Das ist ja einfach, das sind Erfahrungswerte. Und sowas darf es nicht geben. Ja, es muss gelebt werden. Und nur dann, wenn es gelebt wird, dann hat das auch Sinn.
Aber da muss ich Ihnen sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen mehr Regulierung, mehr Kontrolle auch durch den Staat. Der Staat muss aufgeklärt werden, aus meiner Sicht, egal auf welcher Ebene, die Institutionen, die kontrollieren. Worauf haben sie Acht zu geben? Gütesiegel, wie gesagt, ich wiederhole mich da zwar ungerne, das ist aber meine persönliche Meinung, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wirklich, Gütesiegel, das ist so ein Stempel. Sie wissen ja jetzt, hoffe ich, sage ich nichts Falsches, ob TÜV, DEKRA oder was auch immer. Es gibt verschiedene Stempel, Gütesiegel. Und trotzdem ist es subjektiv, weil ich glaube Ihnen, dass Sie den Standard haben. Aber Sie werden irgendwann mal auch größer. Und dann wird es auch irgendwann mal das Gütesiegel durch jemand anderen kontrolliert. Ich weiß nicht, ob das so der Indikator ist für Qualität oder da lieber eine neutrale staatliche Stelle das lieber kontrollieren soll.
Tut mir leid, da spreche ich ein bisschen.
Das weiß ich.
So kenne ich dich. Nein, also wie gesagt, ich habe mir jetzt einige Standards auch angeschaut. Es gibt in verschiedenen Bereichen gibt es Standards, gibt Gütesiegel. Und ich sage mal, warum schaut man nicht einfach mal dorthin? Dass es eine ISO-Norm gibt, alles fein. Das muss natürlich auch entsprechend kontrolliert werden. Das Ganze kann man ja branchenspezifisch ja auch gestalten. Der Verband der Automobilindustrie hat das ganz klassisch gemacht und ich sag mal, die haben sogar so gemacht, dass die Ergebnisse, die Resultate bei den Kunden ausgetauscht werden.
Und deswegen stimmen die Abgaswerte alle.
Das macht ja nicht der Zulieferer.
Achso, Entschuldigung.
Ja, das macht ja nicht der Zulieferer.
Also, da gibt's ja auch Siegel.
Also das ist ein ganz anderer Bereich. Oder nehmen wir zum Beispiel Payment Card Industry, PCI DSS. Es ist ein unglaublich strenger Standard und ich glaube, wer das umsetzt, also die sind da wirklich sehr, sehr konsequent in der Umsetzung. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, etablieren. Sowas muss man etablieren, damit es auch einen gewissen Wert hat, also wirklich eine gewisse Qualität, die dahinter steckt. Es bringt halt nichts, einen Standard hinzubringen, den man, sag ich mal, nicht kontrollieren kann. Ich weiß, ISO 9001 Zertifizierung. Die Automobilindustrie ist davon weggekommen. Gibt's IATF-Standard? Ist ein bisschen anders. Die stehen dann wirklich im Haus und zerlegen ein. Also, wie lebe ich das? Wie kontrolliere ich das? Das ist aber wie in einem Unternehmen, wie in einer Governance letztendlich. Ne? Eine Vorgabe zu machen, ohne zu kontrollieren, hat keinen Wert, brauche ich auch gar keine machen. Wenn ich es aber entsprechend kontrolliere und auch konsequent dahinter bin, dann hat es dann natürlich einen ganz anderen Wert.
Ja. Aber Daniel, wir wären doch d'accord. Ich bin ja offen dafür. Ja. Ja? Ich bin ja offen. Ich will ja jetzt nichts irgendwas Negatives. Ich will ja nur meine Zweifel einfach nur anbringen. Wenn das funktioniert, dann bin ich doch auch positiv davon angeeigt. Ich habe nur meine Zweifel.
Sie sind
in der Branche, in der Sicherheitsbranche. vielleicht etwas, was ich produziere als Produkt, aber Dienstleistung wird trotzdem durch einen Menschen erbracht. Mhm. Ja, und als Qualitätssiegel nur die Qualifikation zu nehmen, oder? Also ich bin da ein bisschen vorsichtig.
Nee, es geht nicht darum um Qualifikation, es geht um das Unternehmen an sich. Als Dien, also als Auftraggeber möchte ich ja natürlich einerseits wissen, wer ist gut, wer hat Qualität und wer hat nicht die Qualität. Und ich glaube, hier habe ich es auch so verstanden, dass man sich natürlich auch von denen abheben möchte, wo keine Qualität da ist. Na? Und wenn ich das erreichen möchte, dann geht es nicht darum, den einzelnen Mitarbeiter oder die Qualifikation des Mitarbeiters als Gütesiegel darauf zu klemmen, sondern im Prinzip, wie ist meine Organisation an sich? Wie handhabe ich das? Wie lebe ich letztendlich die ganzen Vorgaben?
Weil das alles hängt doch maßgeblich von den Interessen und von der Aufklärung des Kunden selbst ab.
Genau.
Ich stelle immer wieder fest, dass der Kunde da nicht fähig ist, bestimmte wichtige Schwerpunkte positiv oder negativ zu analysieren und zu kritisieren.
Also es wird nicht der
Kunde genauso aufklärt.
Es gibt eine Marktregulierung. Ja, das wird nicht ausreichen, nur sag ich mal, so ein Gütesiegel zu etablieren, wenn der Kunde es gar nicht weiß, weil der wird es ja nie einfordern. Na? Das heißt, er muss ja ebenfalls darüber aufgeklärt werden. Da komme ich jetzt vielleicht wieder zu dir.
Dass der Kunde vor Ort, wenn er sich die Arbeit, wir sprechen ja hauptsächlich von Dienstleistung, wenn er sich die Arbeit vor Ort anschaut, dass er überhaupt in der Lage ist zu beurteilen, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Ich in meinem Metier erlebe das leider sehr oft.
Der Kunde, der Kunde kann es nicht. Aber das dafür soll es,
der Anfang sein.
Dafür soll es unabhängige Prüfer geben. Der Kunde hat aber eine gewisse Sicherheit, dass wenn dann zum Beispiel so ein, was ich, zum
unabhängige
Beispiel.
Unabhängige Prüfer.
Ja, genau. Aber das ist ein Punkt, was wir auch haben. Also wir haben nicht, dass wir sagen, der BVMS prüft jetzt also, diese Sache, sondern wir wollen, oder wir haben das auch jetzt letztes Jahr beschlossen gehabt, dass wir da unabhängige Prüfer einsetzen. Weil wir sind nicht neutral genug.
Das ist richtig, aber also wie gesagt, das ist nur eine Sache der Umsetzung. Wir sind nur noch meine Meinung.
Ja. Ja,
es gibt Verbände, sag ich mal, die haben zugelassene unabhängige Unternehmen und auch nur die dürfen prüfen zum Beispiel. Die müssen sich dann in irgendeiner Art und Weise natürlich akkreditieren dafür und dürfen dann diese Prüfung durchführen und nicht hin zum Kunst, den ich dann wirklich vielleicht noch mal ein bisschen mehr zuschiebe, damit ich es auch wirklich habe.
So, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, weil A haben jetzt schon 11 anstatt 10 Punkte. B muss der arme Professor Dr. Kuhlmeier jetzt noch nach Berlin, ja, und sitzt schon auf heißen Kohlen, dass er endlich loskommt. Es war noch eine letzte Meldung vielleicht noch.
Ja, ich wollte das mit diesem Gütesiegel nochmal in Verbindung bringen mit dem GDL-Siegel zum Beispiel. Ja. Das ist auch vom Verband, sieht schön aus, ist golden, dran steckt eigentlich nichts raus an dem Gelb. Und das war's, da muss man halt aufpassen. Was ich zum Beispiel vom BHE kenne, was vielleicht auch interessant wäre, gerade für kleine Mittelstand, Gruppenzertifizierung bieten die an, als Verband, dass die sagen, es muss mit jeder Unternehmer sich selber 9001 zertifizieren, dann machen wir mal Gruppenzertifizierung, das könnte man ja auch für die 7700 machen. Und ich denke mal, damit könnte man als Verband ein bisschen was bringen, weil man den Unternehmer stärken kann, weil man günstiger zu normalen Zertifizierungen kommt. Und dann kann man ja immer noch sagen, durch den Verband oder durch Unabhängige nochmal gegengecheckt, um halt zusätzliche Maß, ich kaufe mir mein ISO 9001, gegenzuwirken. Dass man da sagt, wir sagen halt, wir machen nicht nur ISO 9001 Standard, sondern wir sagen, wir haben noch unabhängige Prüfer mit dabei, die das Ganze im so und sowas Zyklus nochmal gegenchecken, ob das auch wirklich gelebt wird und nicht nur auf dem Papier steht.
Gut, so, ein schönes Schlusswort, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an die Experten, vielen Dank nochmal für die Vorträge, die wirklich alle super waren, die uns hier aus den verschiedensten Blickwinkeln der Sicherheitsbranche neue Erkenntnisse gebracht haben. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute da waren. Bitte gleich den Termin für die nächste Sicherheitskonferenz festhalten. Und zwar wird es der 5. April sein, 2019. Und alle, die jetzt beim ersten Mal heute dabei waren, bekommen natürlich 10% Rabatt, wenn sie dann wieder teilnehmen werden. Sobald das neue Programm komplett feststeht, werde ich es Ihnen mitteilen. Von den meisten habe ich ja die E-Mails von den Anmeldungen. Dann zum Beispiel nächstes Jahr was zum Thema Drohnen hören. Ja, eine spannende Sache, die ja auch eventuell existenzbedrohend sein könnte für den einen oder anderen.
Ich kenne das.
Ja. Also wie gesagt, das als kleinen Vorausblick fürs nächste Jahr. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Das war der zweite Teil der Podiumsdiskussion der Nürnberger Sicherheitskonferenz im April 2018 mit den 11 Thesen zu dem, was sich in der Sicherheitsbranche ändern sollte. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du uns gerne Feedback schicken oder uns jetzt auch auf der Security, die ja nächste Woche dann stattfindet, auf dem Stand besuchen. Halle 1, Stand 1a, 21 findest du uns. Und wie gesagt, da können wir dann gerne mal über diese 11 Thesen diskutieren. Ja, nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, die 100. Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich hatte mir im Vorfeld lange überlegt, was sollte ich denn da bei der 100. Folge machen? Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, einfach nächste Woche mal reinhören. Aber es wird definitiv der höchste Podcast sein, den ich je gemacht habe. Was das bedeutet, einfach nächste Woche reinhören. Bis dahin alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.